Hallo und herzlich willkommen zum 128. Pancast. Wir rassen Filme. In dieser Ausgabe wir sprechen über Fantastic Beasts, die neue Iteration im Franchise Harry Potter. Dann natürlich über die kleine Animation Kubo, der kleine Samurai für die kleinen Freunde. Alles enfants, hey. Und dann natürlich über Leonardo DiCaprios Dokumentation Before the Flood über die Wandel von Klima. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer, ich rede mit Horst-Luc Distel.
Bonjour.
Malte Springer.
Bonsoir.
Und Max-Olé de Raison. Ja, ich bin zum Scherzen aufgeregt, das heißt meine Krankheit, es kann nicht mehr so schlimm sein, so krank. Ich bin nämlich total angeschlagen gewesen hier die letzten Tage und man merkt immer so, wenn man wieder am Blödeln ist, das heißt es geht wieder. Also, weil ich bin jetzt seit wann ist es, 3,5 Wochen, wann war ich in Berlin, habe ich diesen Husten und diese Grippe, dann war ich bei verschiedenen Ärzten, dann immer wurde immer so gesagt, das ist jetzt noch der Husten, so, der geht bald weg, so, alles klar. Und dann sind nach 3 Tagen wieder richtig fett Fieber bekommen, Schüttelfrost und alles. Deswegen konnte ich beim Off-Duty nicht dabei sein, Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich werde mich versuchen, etwas zurückzuhalten mit meinen überlangen Redebeiträgen in diesem Cast. Aber muss ja auch nicht sein, denn ihr habt ja gestern auch zusammen gestern, weil wir jetzt am Freitag aufnehmen, den Off-Duty gewuppt zu Scheißjobs. Und ich muss nochmal sagen, fand ich mega witzig. Ich habe mich so darüber gefreut. Wie lange habt ihr gebraucht, um auf das Thema zu kommen? Weil das ist Gold, dieses Thema gewesen.
Ich glaube so 7 Minuten. Und es war einfach, ich weiß gar nicht, Horst ist, glaube ich, drauf gekommen oder so, weil es war wirklich der Punkt, was vereint uns denn? Was macht Sinn? Wo macht es Sinn, darüber zu sprechen? Wo wir wirklich theoretisch vielleicht euch nicht brauchen? Weil wir brauchen euch natürlich immer, das wisst ihr. Und ihr seid für immer in der Kathedrale unseres Herzens eingeschlossen, das ist klar. Aber darauf sind wir dann gekommen. Und das Geile war dann, ja, fuck, aber was haben wir denn so gemacht? Und dann war halt wirklich so mein Spruch, ja, fuck, ich guck mal meinen Lebenslauf. Und, das war halt, und dann war das Ding halt geritzt. Das brauchte dann nicht mehr so viel Vorbereitung, weil, das ging dann gut. Es hat auch echt mega viel Spaß gemacht. War super. Ja, freut mich auch, dass es euch gefallen hat.
Mir hat es auch sehr gut gefallen. Vor allem, weil dann Hotte irgendwann sagt, oh, jetzt haben wir aber schon die 20 Minuten voll. Und ich dachte mir so, ja, aber könnte auch noch ein bisschen länger gehen. Ja, und da gingen wir zum Glück auch 37 Minuten so. Ja. Ich dachte mir so, ja, geil, dass ihr noch nicht aufgehört habt, weil das ist so ein Ding. Ja, du hast gesagt, da muss man nichts vorbereiten. Man erzählt einfach die Anekdoten aus seinem Leben und das ist auf jeden Fall mega lustig. Fand ich auch sehr gut.
Ja, auf Facebook auch also, gut abgegangen bis jetzt, ja?
Was? Ja, wir haben auch, also so, es ist auch nicht so, dass wir nicht noch länger darüber hätten reden können. Ja. Jeder, der mit uns schon mal spät die Hut Fabrik in der Nacht verbracht hat, der weiß, wir können uns eigentlich 8 Stunden ununterbrochen über irgendeinen Scheiß unterhalten. da kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Teil 2 machen. Also ich habe noch nicht alles ausgekramt, was ich so an beschissenem Scheiß machen musste.
Ich habe auch noch ein paar auf jeden Fall Arbeitsstories.
Ja, auf jeden ich Fall. Kann auch ordentlich was zu beitragen.
Ganz cool.
Ja.
Da können wir auf jeden Fall to be continued.
Das war der 25. Off-Duty übrigens. Ah. Also wir machen jetzt echt schon einige Krass. Zeit. War so ein kleines Jubiläum. Wenn ihr da draußen Vorschläge habt für Off-Duty-Themen, könnt ihr uns die immer noch schreiben. podcast@drpeng.de ist die Adresse. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt zur Hörerpost.
Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Björn schreibt, Moin Jungs, ich lasse mal das übliche Lob weg, verdient habt ihr es, und komme gleich zu meiner Kritik an den Kritikern. Da will ich mal kurz schon mal einhaken, so bitte nicht. Also wir sind schon auch so ein bisschen so self-conscious Opfer, ne? Also ihr könnt gerne auch erstmal mit ein bisschen Lob, man soll ja Kritiker auch immer mit ein bisschen so ein paar Lobsträuße.
Sandwich-Kritik,
genau, ja. Na egal. Bei eurem letzten Podcast habt ihr wieder mal einen Marvel-Film zerrissen, kann ich mit leben, auch wenn ich die Filme mag. Für mich war das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. In den Sendungen vor diesem Cast hat sich schon mehrmals eure Unlust an dieser Art von Film und Dr. Strange im Besonderen angedeutet. Warum schaut ihr dann den Film? Ich freue mich immer wieder über eure Indie-Empfehlungen, die ich nicht auf dem Schirm oder im Fokus hatte, weil das Geld mehr in die Produktion als in die PR ging. Aber wenn ihr einen Film wie Dr. Strange zerreißt, dann bleibt am Ende des Tages nur übrig, dass ihr umsonst PR für eine Art von Film gemacht habt, die ihr anscheinend verachtet. Denn, wie heißt es so schön, es gibt keine schlechte PR. Und so dreht sich am Ende das Hamsterrad immer weiter. Ihr habt keinen Bock auf sowas, besprecht es aber, die Leute gehen rein, in Klammern deswegen. Und schon wird immer mehr davon produziert. Mir hätte in der Abschlussrunde ein kurzer Kommentar gereicht, dass der Film Schrott ist und nicht 15 Minuten Hass. Auch wenn der schon fast unfreiwillig komisch war, da wird sich beklagt, dass die Filme immer gleich sind, aber eure Kommentare zu den Filmen sind auch genau das immer gleich. Ich hoffe, das kam nicht falsch rüber. Wow. Bin immer noch Fan eurer Sabbelrunde. Freue mich auf Montag. Lieben Gruß, Björn. PS, ich habe euch irgendwie mal zwischen anderen Filmcasts gefunden und würde mich natürlich über eine Blu-ray freuen. Ah genau, da geht's um unser... Wir verlosen ja eine DVD und eine Blu-ray zum Nachtmahl. Können wir eigentlich gleich mal auflösen, das Gewinnspiel, oder machen wir am Ende des Casts erstmal den anderen Kram. Björn, vielen Dank für die Mail. Es ist natürlich so, ich habe dir da aber auch schon auf Facebook zurückgeschrieben, du hast auch schon geantwortet, aber dass wir den Film natürlich alle nicht gesehen haben, Dr. Strange, und das war uns, wir haben intern schon länger genau eigentlich über das gesprochen, was du hier ansprichst, und die Frage, ob man immer wieder diesen gleichen Hollywood-Müll, auf den niemand von uns jetzt wirklich Bock hat, nochmal besprechen soll, wenn eben eh keiner Lust drauf hat und wenn es eh klar ist, was dabei rauskommt. Natürlich ist es ab und zu für uns alle, glaube ich, auch einfach lustig, so drauf zu deckeln auf irgendeinen Film, der Mist ist, und es ist auch immer schön, das mal wieder zu erwähnen. Es geht ja auch nicht darum, dass man sich selber profilieren will, aber einfach nur mal zu sagen, es ist einfach auch vieles Schrott oder nervig oder einfach nichts Besonderes, was im Kino läuft. So ist es ja auch hier. Man kann ja auch viele von diesen Filmen natürlich sich anschauen, aber wir suchen natürlich die richtig guten Sachen so, und dann ist es sowas natürlich oft nicht gut genug. Aber diesmal war das so ein Experiment, so comedy-mäßig zu gucken, können wir es hinkriegen, so fake über einen Film zu reden, ohne dass wir den geschaut haben. Ich glaube schon, ich glaube, es hat einigermaßen funktioniert. Oder wie habt ihr das wahrgenommen, als wir es gemacht haben?
Ich fand, es hat sehr, ich habe mir das Segment auch nochmal angehört und ich fand, es klang wirklich sehr so, als hätten wir den Film gesehen. Also mir wäre das nicht aufgefallen. Es kann aber sein, was mir aufgefallen ist, ist, dass vielleicht diese Eröffnung, dass wir den gar nicht geguckt haben, sehr kurz kam. Weil das war wirklich irgendwie nur so ein Nebensatz von dir, so da hätte man vielleicht ein größeres... irgendwie mehr drauf eingehen müssen, so dass es, dass wir alle den Film nicht gesehen haben. Es kann schon sein, dass es ein paar Leute nicht gemerkt haben oder so. Also das scheint
aber
so.
Aber das wäre ja dann schon auch der beste Beweis dafür, dass wir das dann doch hingekriegt haben. Ja. Einfach zu bullshitten über einen Film, den wir alle nicht gesehen haben.
Eigentlich schon,
Jetzt ist für die Leute da draußen natürlich die Frage, haben wir überhaupt jemals einen Film gesehen?
Das ist wirklich das Ding. Ich glaube, und weil es ja
Lügencast.
Das ist ja auch nicht immer so. Also man soll natürlich auch immer schön an Szenen besprechen, was einem am Film gefallen hat. Das hat man natürlich hier. Ich fand es geil, dass Malte irgendwann sagt, ja, die Szene mit dem Umhang fand ich ganz cool, wo man sich aufs Dach, irgendeine wahrscheinlich. Aber ja, also das Ding ist, es bedeutet auch nicht, heute sprechen wir auch über Fantastic Beasts, obwohl den auch der Großteil von uns nicht gesehen hat, aber diesmal machen wir das transparent. Wir besprechen schon immer noch Blockbuster-Filme. Wir haben auch immer noch mal Bock auf ein paar Blockbuster-Filme. Aber man muss nicht, also dieses Jahr war wirklich eine unendliche Enttäuschung, eigentlich, was Blockbuster-Kino angeht. Also eigentlich gab es fast keinen guten Film. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen mehr auf auch europäisches Kino und vor allem halt auch auf Indie-Filme konzentrieren. Und genau, und trotzdem natürlich aber auch Blockbuster-Filme noch besprechen. Aber danke für die Mail. Und genau, also es war das, was du ansprichst, war eigentlich genau das, was wir uns auch immer gedacht haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film. Und das ist Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Das wissen Sie nicht? Howdy! Überhaupt kein Problem! Kommen Sie zu Stefan Gut und Arasto auf den Gnadenhof für fantastische Tierwesen. Hier gibt's wirklich alles, runter von der B96 und ab ins Abenteuer. Hier finden Sie alles, was die Familie begehrt. Wurst, Tierwesen und Wurst aus Tierwesen, Wurst. Schön!
Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das ist der Titel ja eigentlich von drei Büchern, kann man sagen. Das erste Buch wurde geschrieben vom Magiezoologen Newt Scamander und ist bei Harry Potter in Hogwarts Schullektüre. Das zweite Buch soll eigentlich das erste Buch sein und ist so eine Art Beigabe zur Harry Potter Welt. Das ist klein, rot, und ich weiß noch, dass ich es mir damals gekauft habe, als es rausgekommen ist. Geschrieben wurde das von J.K. Rowling. Es gab noch so ein anderes über Quidditch, das war damals grün.
Genau.
Und in ihm beschreibt sie eben so magische Wesen aus der Welt von Harry Potter, und die Erlöse sind damals an diese britische Stiftung Comic Relief gegangen. Das sind diese Red Nose Day Leute. Und das dritte Buch ist das Drehbuch zum Film, über den wir heute sprechen. Und das wurde auch geschrieben von J.K. Rowling. Und das ist auch ihr Drehbuchdebüt. Und auf diesem Drehbuch basiert natürlich der Film Fantastic Beasts and Where to Find Them, der sich klar mit dem Leben von Newt Scamander beschäftigt, der irgendwann mal das Buch zum Film, also das erste der drei Bücher, schreiben wird. What's the story? Eddie Redmayne spielt keine dänische Transfrau, kein an ALS erkranktes physikalisches Genie, keinen galaktischen Overlord, sondern eben diesen Newt Scamander, der 1926 auf Ellis Island in New York ankommt, mit einem Koffer voller magischer Tierwesen. Okay, entschuldigt bitte den Einschub, aber mir, ich dachte mir immer, dass A Suitcase Full of Ribs so ein guter Name für so ein Bluesrock Album wäre. Ich stelle mir davor, wie man so ein Typ im Anzug mit so einem Zylinder und so einem so mit Folie ausgekleideten Lederkoffer, in dem so fertige Rippchen drin sind. Und so durch New York zu so einer Grillparty, so Where's the Rip Guy? So, na egal. In diesem Koffer, Suitcase Full of Rips, falls jemand einen Namen für ein Bluesrock-Album sucht, egal. In diesem Koffer sind magische Tierwesen und bei so einem Verwechslungsspiel verliert Scamander dann den Koffer an den Muggel Jakob Kowalski oder Nomage, wie sie da in Amerika heißen, also beginnt eine wilde Jagd auf den Koffer und dessen Inhalt. Viele freuen sich, endlich ein neuer Ausflug in die Wizarding World von Harry Potter. Von uns hat leider nur Malte den Film gesehen und ich wollte einfach nicht raus ins Schmuddelwetter hier. Ich war ja krank, Horst und Max hatten keine Zeit. Malte, du kannst ja vielleicht zuerst mal erzählen, vielleicht auch ein bisschen noch was zur Story, denn ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber was für eine Art Film ist denn das erstmal? Was ist das für ein Genre vielleicht?
Das ist ein relativ klarer Fantasy-Film, der halt so ein paar Kopfnicker in Richtung Harry Potter-Universum hat, aber trotzdem schon auch sein ganz eigenes Ding ist und wahrscheinlich auch mit diesem kleinen roten Buch, was du referenziert hast, jetzt nicht mehr allzu viel zu tun hat. Ich würde schon sagen, dass es einer der größten Blockbuster dann auch dieses Jahres ist und vor allem auch der beste wahrscheinlich, weil also wir haben es ja schon angesprochen, wir hatten echt ein Jahr voller schrecklicher, überlanger, fauler, vor allem einfach, ja, schlechter Blockbuster. Und da ist so dieser Film Fantastic Beasts so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden, muss man sagen. Ja. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, diese Liste mal zu erstellen. Chronologisch, welche Blockbuster wir dieses Jahr besprochen haben. Cool, es geht los gespannt. Mit Deadpool, Batman vs. Superman, Das Dschungelbuch, Gods of Egypt, Captain America Civil War, X-Men Apocalypse, der Warcraft-Film, der Tarzan-Film, Ghostbusters, Suicide Squad, der neue Jason Bourne, und Doctor Strange in Klammern, weil den haben wir ja nicht wirklich geguckt. Dazu.
Aber das ist schon wirklich eine ungesehen die größte Shitlist, ja. Wenn man schon die Namen
ja, man könnte auch noch Zoomania und Finding Dory da, die beiden Pixar-Filme, die wir gemacht haben, mit einklammern, gut. Aber klammern wir die mal aus, klammern wir auch mal das Superhelden-Kino aus, also Marvel und DC. Dann haben wir noch ein paar Remakes und dann noch ein paar, die einfach auf alten Franchises basieren, wie zum Beispiel Jason Bourne. Und was übrig bleibt, so als Konkurrenz im Fantasy-Film des Jahres, ja, ist Warcraft und Gods of Egypt. Und da muss man sagen, dieser Film ist den beiden meilenweit voraus. Erstmal allgemein, der hat Spaß gemacht. Der sah fantastisch aus. Der ist wirklich sehenswert, hat aber auch ganz eindeutige große Schwächen. So ist es nicht. Es ist nicht der Überfilm des Jahres. Aber er nimmt zumindest mal diese allererste Hürde mit Bravour, also er schafft es, dich zu entführen. Er bringt dich in eine fremde Welt, in eine magische Welt. Klar, wie gesagt, auf Harry Potter wird referenziert, hier läuft mal ein Hauself durchs Bild. Es ist natürlich mal die Rede von Auroren und Hogwarts und Dumbledore kommen irgendwie ein bisschen vor und so weiter und so weiter. Es ist aber nicht in so einem Ausmaß der Fall, dass man jetzt genervt ist oder dass man irgendwie denkt, hier wird sich ständig angebiedert an den ganzen Harry Potter-Nerds. Nein, es ist alles in Maßen und klar, es spielt natürlich auch nochmal im selben Universum, ist halt so. Okay, zurück zum Punkt. Der Film holt dich ab, er entführt dich und es hat wirklich lange nicht mehr so viel Spaß gemacht dieses Jahr, sich halt von einem Film wirklich so an die Hand nehmen zu lassen und der sagt dir dann, komm, ich zeig dir tolle neue Dinge und dann geht es dann zum ersten Mal in dieses Zaubereiministerium oder es geht zum ersten Mal in diesen magischen Koffer von Newt rein, der ist ja magisch vergrößert, da ist eine ganze Welt nur in diesem Koffer und da kommt man dann rein und man kommt ins Staunen, wirklich, und das hatte ich noch nicht so oft dieses Jahr. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Film einfach geil aussieht. Also, aber nicht nur das, noch größeres Lob muss ich eigentlich an die Sounddesigner geben. Denn nicht nur der tatsächliche Soundtrack ist geil, sondern hier werden echt Sets, hier werden Schauplätze allein durch Geräusche erschaffen oder zumindest stark bereichert. Also gegen Anfang des Films, da weiß man noch nicht, was in diesem Koffer drin ist. Und man kann auch nicht reingucken, weil er eben verschlossen ist. Aber es kommen halt ständig so komische Geräusche aus ihm raus und es klopft und sonst was. Das ist wirklich gut gemacht. Also da würde ich mich absolut nicht wundern, wenn der Film nicht zumindest mal im Bereich Sound für ein paar Oscars nominiert würde. Ja, aber die Geschichte ist das Problem. Übrigens, Solo-Segment ist ja ein Traum von mir gewesen. Ich finde es schön, dass ihr alle mal die Fresse haltet und den klugen Malte reden lasst. Machen wir einfach weiter.
Werd mal fertig, Alter. Ich kann das echt nicht mehr abmachen.
Kannst du winken, wenn du fertig bist? Ich habe dich gemutet gerade.
ihr könnt immer Fragen stellen. Die ganze Zeit zwischendurch, wann ihr wollt. Ihr müsst euch nicht zurückhalten.
Mich würde...
Aber, ja, bitte.
Ist das von Harry Potter?
Nein.
Ich finde interessant, also viele, auch gerade wir gehören ja zu dieser Harry Potter Generation. Ich weiß nicht, ob ihr alle das jetzt auch, nee, Horst, du hast es glaube ich nicht gelesen damals, ne? Du warst immer, ich weiß noch, wie wir damals mit der Schule, glaube ich, im vierten Teil waren auf Englisch. Und wir saßen nebeneinander und dann habe ich dir so erklärt, wer die ganzen Leute, wer so Snape ist und was halt so los ist, war eigentlich ganz witzig. Ich habe das ja alles auf jeden Fall auch gelesen, auch aufgesogen damals. Ach nee, den fünften nicht, da hatte ich meine Anti-Phase. Da fand ich das alles richtig uncool. Ja. Und dann irgendwann später, als es dann wieder so doch so ein bisschen okay war, dann noch 6 und 7. Aber ich war eigentlich ein Harry Potter-Fan und ich finde auch immer, dass es noch eine ziemlich coole Welt ist. Klar ist das von J.K. Rowling nicht... alles genial, ist ja alles auch so ein bisschen zusammengeklaut und dann auch aufs englische Schulsystem gepackt, aber das Konzept funktioniert einfach gut und die Bücher waren einfach immer so richtige Schmöker und irgendwie witzig. Und mich würde nur interessieren, das sind ja jetzt ältere Charaktere in diesem Film und das ergibt ja total viel Sinn, weil die ganze Harry Potter Crowd ja jetzt auch ein bisschen älter ist, so wie wir, und die Charaktere in diesem Film sind ja jetzt auch unser Alter oder ein bisschen älter.
Ja.
Ist es denn dann auch so ein bisschen erwachsener? Weil für mich ist so ein bisschen Harry Potter ohne Blagen, klingt für mich ja eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
So ein bisschen ist es das. Ich glaube schon, dass der Film versucht sich zu vermarkten, halt genau an diese Generation von damaligen Harry Potter Fans, die jetzt erwachsen sind. Das glaube ich schon. Der Film ist, das haben ja eigentlich die letzten Harry Potter Filme auch schon gemacht, die waren ja auch ein bisschen düsterer. Und dieser Film hat auch eine extrem düstere Thriller-Seite fast schon, die durchaus nicht für Kinder ist. Und das ist eigentlich auch ganz verrückt an diesem Film, weil er diese Seite hat, aber gleichzeitig auch da noch ein anderer Film drinsteckt, und zwar ein Kinderfilm über lustige magische Tiere, die dann entkommen und wieder eingefangen werden müssen. Und diese zwei Teile hat der Film und die stehen im kompletten Gegensatz zueinander und die kriegt er auch nicht unter einen Hut. Und das ist auch eigentlich mein größter Kritikpunkt daran. Es ist ja eigentlich so, ihr wisst ja gar nicht so viel von der Story. Ich kann das ja einfach nochmal ganz kurz erklären. Der Film macht also, wie gesagt, so zwei ganz unterschiedliche Fässer halt auf. Und Christian, wie du auch im letzten Cast schon so schön gesagt hast, die verschiedenen Teile des Films, die bedingen sich nicht gegenseitig. Und so ist das ja auch. Du hast auf der einen Seite eine absolut harmlose Komödie, halt Newt Scamander, exzentrischer Tiersammler, kommt nach New York, trifft dort auf so einen tollpatschigen Muggel, halt so Jacob Kowalski, die tauschen aus Versehen Koffer, dann reißen halt ein paar von diesen Tieren aus und die beiden müssen sie halt wieder einfangen. Ist so ein bisschen dick und doof. Ist so ein bisschen Slapstick, putzig, süß. Hat irgendwie, ja, es ist so eine kleine blöde Romanze drin, die eigentlich keiner gebraucht hat. Ist halt so mega leicht und locker. Aber auf der anderen Seite hast du halt diesen düsteren Thriller. Es fängt an mit Zeitungsausschnitten. Der böse Magier Grindelwald, ja, der die Zaubererwelt in Atem hält.
Von Johnny Depp soll der gespielt werden im nächsten Film, ne? Wisst ihr das schon?
Ja, korrekt. Auch in... Ah, nee, sag ich jetzt nicht. Und dann, ja. Upsi. Du hast diesen Magier Grindelwald. Toller Name für einen ganz bösen Magier übrigens. Dann hast du eine dunkle Präsenz, die durch New York geistert und Leute tötet. Du hast einen Kult.
Donald Trump?
Ja, vielleicht. Subtext Donald Trump mag sein. Du hast einen Kult, die heißen die Second Salemers und die verbreiten Hass- und Anti-Magie-Propaganda in der Stadt. Die versuchen, Zauberer aufzuspüren und umzubringen. Und die haben halt auch so eine mega creepige Anführerin, die heißt Mary Lou, die hat ganz viele Waisenkinder um sich geschart, hat die dann adoptiert und misshandelt die jetzt. Und die müssen halt für sie dann so Flyer austeilen, so mit so Anti-Magie-Propaganda. Alles mega creepy. Dann hast du noch Colin Farrell, der hier mitspielt. Der spielt den Auroren, also ein Zauberer-Polizist halt, Graves, ja, irgendwie irgendwas Graves. Geil. Und von dem, der ist halt auch so, ist er gut, ist er böse, man weiß es nicht, vielleicht oder so. Und dieser Teil ist halt schon relativ verstörend halt. Und da gibt's halt auch gerade in diesem komischen Kult, gibt es dann auch so echt ernsten Subtext über halt so Vorurteile, über Ausgrenzung, über Misshandlungen. Und was zum Beispiel passiert, wenn man seinen Kindern halt immer wieder einbläut, dass halt irgendeine Bevölkerungsgruppe halt der Abschaum ist. So halt nach dem Motto, wenn ich irgendwann rausfinde, dass du insgeheim doch ein Zauberer bist, dann prüge ich das schön aus dir raus. Und das kann man halt 1:1 übertragen, zum Beispiel auf so Intoleranz gegenüber Sexualität, sexueller Ausrichtung, Geschlecht und so weiter. Und das ist schon relevant, gerade jetzt so in Zeiten, wo halt auch so Populismus und halt so rückständiges Denken wieder schön en vogue ist. Und das Ding ist aber, um hier mal zum Punkt zu kommen, es kommt dann halt zu Sequenzen, in denen du halt erst siehst, wie eine böse Mutter ihre Kinder misshandelt und dann Schnitt, wie Newt und Kowalski halt versuchen, magisches Rhinoceros auf dem zugefrorenen See wieder einzufangen. So. Und das ist halt so komisch an diesem Film. Also und diese tonalen Übergänge, die kriegt er halt nicht hin, die kriegt er überhaupt nicht hin. Und diese Teile werden ja dann später doch zusammengeführt. Newt fängt dann auch an, diesen Kriminalfall mit zu investigaten. Aber wie das passiert, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also ist alles sehr erzwungen, ist alles sehr hinkonstruiert. Für den anspruchsvollen Kinogänger, der kommt hier handlungstechnisch absolut nicht auf seine Kosten. Und meine Erklärung dafür ist eigentlich die Tatsache, dass es halt ja mal wieder eine Franchise wird. 5 Filme machen sie ja, nicht nur einen, sondern 5. Ja, und so guckt sich der Film halt auch, wie eine Exposition für Teil 2, 3, 4 und 5. Es gibt hier keinen Showdown, ja. Es gibt hier nicht irgendwie irgendwas Tolles, was da passiert so richtig, sondern eigentlich ist es alles nur, ja, Einführung halt. Du weißt jetzt, wer Newt ist, du weißt, wer Grindelwald ist. Im zweiten Teil kommt dann Dumbledore und dann geben die sich im vierten Teil wahrscheinlich irgendwann aufs Maul. Zack.
Das habe ich noch alles nie gehört übrigens, dass man was auf 5 Filme von Anfang an geplant hat. Also ich weiß nicht, ob es bei Twilight oder bei Hunger Games oder so, waren das 5?
Höchstens ein Urlaubsalbum.
So war, aber normalerweise hat man doch immer, so bei Avatar, glaube ich, sind auch 5 geplant oder so, aber jetzt erst nachdem der erste so ein Erfolg war, schon abgefahren. Mich würde mal interessieren, was wird denn aus diesem Setting gemacht? Und damit meine ich eigentlich vor allem aus den USA. Denn der Scamander, der ist ja ein Engländer, oder?
Ja.
Also so Englishman
in
New York. Genau. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, denn wir erinnern uns ja, es durften ja nur Briten immer bei Harry Potter mitmachen. Wird da irgendwie so ein Kommentar drauf gemacht oder sowas, dass es jetzt Amis sind? Ist diese Magic World da ein bisschen anders vielleicht als in Hogwarts oder sowas?
Eigentlich nicht. Ja gut, sie ist anders als in Hogwarts, weil es kein Schulsetting mehr ist, sondern die echte Welt. Aber an sich geht es gar nicht so sehr um die echte magische Welt, klar. Also es gibt halt dieses Setting, dass eben die Zauberer halt im Geheimen leben und ständig unter der Angst leben, entdeckt zu werden. Aber es gibt eigentlich keinen Konflikt zwischen amerikanisch und nicht-amerikanisch. Mhm. Also der Typ hat halt einen komischen britischen Akzent und ich glaube, irgendwann gibt's da eine tolle Szene, wo dann einer sagt, Hogwarts? More like Hogwash oder so. Und dann die amerikanische Zauberschule ist ja viel besser als die engländische. Engländische, wow. Ja. Englisch, naja, und so weiter. Aber
du warst nicht in der Schule, das merkt man.
Aber an sich spielt es keine Rolle.
Vielleicht im Genre, dass Harry Potter halt so ein bisschen so ein Schulromane und Filme sind ja auf eine Art und das jetzt also auch ein bisschen so Kriminal-Drama-Action-Film wird, ne?
Genau, es ist halt mehr so diese Kriminalebene ist ja halt mehr so drin. Aber an sich schafft es der Film auch nicht besonders gut, dir die ganze große Magierwelt auch deutlich zu machen, was das für ein Ausmaß hat. Das ist ja eigentlich genauso wieder wie in Hogwarts, da sind sie halt nur in der Schule und hier sind sie halt eigentlich nur irgendwie an 3 Schauplätzen in New York und in einem großen Koffer. Ja, das ist eigentlich genau dieselben Probleme, die auch Harry Potter schon hatte.
Malte, du sagtest ja jetzt, dass eine Schwierigkeit des Films ist, oder woran du kribbelst, ist diese Zusammenführung zwischen so Thriller und Kinder-, Jugendfilm. Ja. Würdest du aber trotzdem sagen, dass insgesamt, was den Film auch besser macht, als jetzt irgendwie Gods of Egypt oder diesen anderen Schmuh, dass halt einfach eine vernünftige Autorin mitgeschrieben hat an der ganzen Geschichte?
Auf jeden Fall, ja, das würde ich schon sagen, weil was man dem Film wirklich zugutehalten muss, ist, dass er wirklich mal wieder kreativ ist, wirklich man mal wirklich was Neues sieht. Und halt, das sind halt genau diese Aspekte, die halt in dieser Liste, die ich am Anfang vorgelesen habe, halt alle fehlen. Halt dieser Wow-Effekt, dieses Spaß haben und ein bisschen staunen vielleicht mal über was. Also das hatte ich bei Warcraft zum Beispiel nicht, als ich da in dieses Ork-Dorf reinspaziert bin. Da habe ich nicht gedacht, oh wow, guck mal die Orks. So, nee. Und hier war das aber schon so, die so, oh wow, guck dir mal diese ganzen abgefuckten Tiere an und die waren halt auch alle mega süß. So, halt. Ja. Also ein paar zumindest waren halt alle lustig, ein paar waren halt groß und irgendwie böse oder keine Ahnung. Aber doch, die beiden Teile an sich sind auch beide nicht so schlecht. Der eine ist halt mehr für Kinder, der andere ist mehr für Erwachsene. Das Problem ist nur, dass die eigentlich beide nicht in denselben Film gehören. Aber, ja, genau. Okay.
Vielleicht hätten sie 10 Filme machen sollen. Dann hätten das jetzt 2 sein auch können. Und,
naja. Ich habe eigentlich Lust drauf, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Franchise-Building-Sache. Hat man denn wirklich das Gefühl, wenn du meinst, es gibt jetzt keinen großen Showdown, dass wirklich was fehlt? Also geht man dann doch ein bisschen unbefriedigt am Ende aus dem Kino?
Ja, muss ich schon sagen. Also es gibt einen Showdown, aber es gibt halt eben keinen Showdown von etwas, was später noch Relevanz haben wird. Es ist halt quasi wie so eine abgeschlossene Folge, jetzt irgendwie CSI oder so. Es gab diesen einen Kriminalfall, der ist jetzt geklärt und es hatte dann irgendwie auch noch irgendwas mit dem großen Ganzen zu tun, aber wirklich sehr hinkonstruiert und nur ein ganz bisschen. Und aber was, hat mir was gefehlt, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Es hat mir gefehlt, dieses Gefühl zu haben, dass sich dieser Film schon gelohnt hat und nicht jetzt erst die nächsten 3. Mhm. So ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einen Film machen und dann halt diesen komischen Krimi-Fall rauslassen und sich halt auf Newt konzentrieren, der übrigens als Charakter völlig blass bleibt, von dem weiß man, der sammelt Tiere und sonst nix. Zum Beispiel auch Eddie Redmayne hat gefühlt 10 Dialogzeilen. Also hier wurde schon einiges verpasst. Wie gesagt, es ist dann doch ein Expositionsfilm, es ist ein Vorgeplänkel, denke ich.
Na gut, uns steht ja noch mit Star Wars Rogue One in diesem Jahr so eine Art Film ins Haus, also so ein Spin-off-Film. Und da kann man ja nur auch wieder hoffen, zum Beispiel bei diesem Star Wars Film, dass uns eine schöne Geschichte erzählt wird, die natürlich wahrscheinlich mehr Verweise auf das Universum haben wird, als es vielleicht jetzt hier bei Fantastic Beasts der Fall ist, aber wo ich auch hoffe, dass es nicht wieder versucht wird, das viel größer zu machen als die eigentlichen ursprünglichen Filme. Also das war ja für mich das Riesenproblem mit der Hobbit, wo so der kleine Hobbit zu dieser epischsten Schlacht aller Zeiten irgendwie aufgeblasen wurde, was ja total unrealistisch war. Und das ist hier dann aber wahrscheinlich nicht der Fall, oder? Also das ist eben, dass es so krass ist wie am Ende von Harry Potter, als dann Voldemort und die ganzen Todesser und die Schule sich da bekriegen. Also das ist, wird jetzt
nicht... Doch, ich denke schon, dass es genau darauf wieder hinauslaufen wird. Ja, du hast halt jetzt statt Voldemort und Harry Potter hast jetzt Dumbledore und Grindelwald, die halt eben auch erst Freunde und dann Erzfeinde jetzt dann halt waren, so wie man hört. Und das wird auch alles genau wieder auf so einen finalen Showdown rauslaufen. Genau wie in Der Hobbit und genau wie in Harry Potter. Ich denke schon, dass es genau das wieder ist.
Ja, ja, dann, dann gib doch mal ein paar Punkte ab.
Von mir gibt es 4 von 10.
Als Kinobesuch war das schon toll irgendwie. Also gerade dieses Zusammenspiel aus Bild und Ton, wunderbar. Als Fantasy-Fan kommt man auf seine Kosten, als Harry Potter-Fan kommt man genug auf seine Kosten. Diese beiden Geschichten, habe ich ja gesagt, sind beide für sich genommen ganz gut. Eine besser als die andere, nämlich die lustigere, die leichtere. Passen aber nicht zusammen. Dazu kommen dann halt die Hauptcharaktere, die eigentlich keine sind. Auch die weibliche Hauptrolle hier, die Protagonistin, völlig blass. Ich gebe mal 6,5 von 10. Ist vielleicht ein Tick zu hoch, aber es war halt, wie gesagt, es war wirklich mal wieder was Kreatives und einfach wirklich mal was, wo ich gesagt habe, wow, cool, ich habe gestaunt. Und deswegen war das als Kinoerlebnis schön. Es ist nicht die filmische Offenbarung. Deswegen 6,5.
Nur nochmal for the record, also die düstere Geschichte ist besser als die witzige?
Nein, die kleine Kinder-Tieres-Geschichte mit dem komischen, tollpatschigen Muggel, gespielt von Dan Fogler, der übrigens fast echt diesen Film stiehlt, muss man sagen. Der ist 100-mal besser als Eddie Redmayne. Das ist eigentlich das, was man hiervon sehen will. Ein kleines, süßes Kinderbuch, kurz, ein bisschen harmlos. Klar, vielleicht mit ein bisschen Backstory, aber dieses ganze düstere, große, ja, Franchise-Building, das wollte ich halt nicht unbedingt sehen.
Sagt vielleicht auch mehr über dich aus, als über den Film. Aber gut.
Das kann sein.
Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Bock. Mir den mal vielleicht irgendwann auf den Sonntagnachmittag zu Gemüte zu führen.
Ja, kann man durchaus machen.
Weil ich ja durchaus früher auch irgendwie Harry Potter war ich ja schon noch angetan von. Irgendwann hat Herr der Ringe natürlich geholt, weil Schmerder cooler sind als Zauberstäbe. aber ja, nee, ich hätte doch mal Lust, mich wieder entführen zu lassen und bin gespannt. Also dann freue mich jetzt schon drauf, dich in deiner Meinung zu korrigieren.
Ja, ich werde mir auch nochmal zur Weihnachtszeit irgendwann mal doch mal anschauen. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja, wo denn? Ja, in den deutschen Kinos natürlich, seit dieser Woche. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns sie an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film und der heißt Kubo and the Two Strings.
Wenn man genauer
Kubo and the Two Strings, auf Deutsch Kubo, der tapfere Samurai, ist der neueste Stop-Motion-Film vom amerikanischen Animationsstudio Laika und kommt, wie auch die vorherigen Filme von denen, relativ gigantisch daher, erstmal als Projekt an sich. $60 Millionen Budget, Produktionszeit war irgendwie 94 Wochen oder so, also fast 2 Jahre haben die daran gewerkelt. Dementsprechend darf man natürlich durchaus gespannt sein erstmal darauf, wie das alles aussieht. Da reden wir ja sicher auch gleich drüber. So, handlungstechnisch verfolgen wir das Abenteuer des kleinen Samurai Kubo, der mit seiner Mutter alleine in einer abgelegenen Höhle wohnt. Und tagsüber geht er ins nächstgelegene Dorf und verdingt sich auf dem Marktplatz als talentierter Geschichtenerzähler. Und wir erfahren aber relativ bald, er muss immer, bevor es dunkel ist, nach Hause. Aber nicht nur, weil das für ein Kind in seinem Alter einfach angemessen ist, sondern weil sein Großvater der Mondkönig ist. Und der will ihm sein zweites Auge klauen. Das erste hat er nämlich schon, der Großvater, weshalb Kubo nur ein Auge hat. Hätte man vielleicht vorher sagen können. Egal. Die Backstory ist nämlich, also Kubos Vater war selber tapferer Samurai und sollte eigentlich von Kubos Mutter und ihren beiden Schwestern getötet werden, weil er irgendwie aufmüpfig gegenüber dem Mondkönig war. Und dann hat sich Kubos Mutter aber entsprechend in ihn verliebt und damit quasi mit ihm zusammen diesen Großvater verraten, und der ist jetzt natürlich mächtig sauer und sind auf Rache. Ja, und dann verfolgen wir einfach weiter dieses Leben von Kubo. Wenn Kubo ist natürlich ein braver Junge, geht niemals im Dunkeln raus, und sie leben weiter in dieser Höhle bis an das Ende ihrer Tage. Denkt man. Aber da kommt direkt der erste große Twist. Es geht nämlich doch so zu, dass Kubo nämlich rausgeht, wenn es dunkel ist. Und damit setzt er so einiges in Gang. Seine bösen Tanten spüren ihn auf und der Großvater will ihn zurück. Und es beginnt die wilde Wahnsinnsfahrt. Ja, wird Kubo sein zweites Auge auch verlieren? Wird Kubo vielleicht sein erstes Auge wiederbekommen? Wird er vielleicht eine Art spirituelles Erwachen erleben und am Ende das dritte Auge besitzen? Oder kommt er nochmal mit einem blauen Auge davon? Erinnert der Plot zu sehr an eine Runde das schwarze Auge? Oder kann man ob der wunderschönen Animation ein Auge zudrücken?
Das hast du eigentlich ganz gut schon zusammengefasst, sowohl meine Meinung als auch meine Kritikpunkte zum Film jetzt am Ende in diesem Statement. Habt ihr euch auf YouTube dieses 16 bis 20 minütige Making-of zu diesem Film angeschaut?
Nein.
Nein. Das, ihr könnt es gerne mal, falls eure Internetbandbreite das zulässt, das jetzt mal, auch während wir reden, mal anmachen. Einfach nur ohne, dass ihr nur so Soundtrack im Hintergrund, einfach nur mal angucken, wie unfassbar das ist, was die gemacht haben in diesem Film. Das geht gar nicht, man glaubt das nicht. Und ich finde es so interessant, denn ich finde, man kann diesen Film schauen, ohne zu raffen, dass das ein Stop-Motion-Film ist. Also ja, man könnte eigentlich denken, das ist ein ganz normaler Animationsfilm. Und das dachte ich auch so ein bisschen. Und da habe ich gehört, ach cool, okay, das war Stop-Motion. Und das bedeutet eigentlich nur, die Hintergründe am Ende und so ein paar so visuelle Effekte an Charakteren oder Dingen, die sich bewegen, die sind mit dem Computer generiert. Alles andere, was ihr hier seht, und das sind einmal die Charaktere, die sich bewegen, die miteinander reden, aber auch deren Umgebung, also eine Höhle, in der sie sitzen, ein Wald, in dem sie sich befinden, dieser Friedhof, den es gibt. Da laufen sie mal an so einem im Kopf von so einer antiken Statue vorbei, die ist größer als ein Mensch. Das wurde alles gebaut von denen in einem Studio. Das gibt es gar nicht. Also sowas habe ich, weiß ich nicht, wann ich sowas das letzte Mal gesehen habe, dass Leute so viel Aufwand in etwas stecken, was man aber dann im Nachhinein so doll animiert, dass man gar nicht mehr sieht, dass es Stop-Motion ist. Also für mich ist es ein bisschen seltsam eigentlich, dass man dem Film nicht eine Art natürlicheren Look gelassen hat, damit das beim Zuschauer ankommt. Das ist also die haben da mit einem 3D-Drucker zum Beispiel auch alle Gesichtsausdrücke von diesen Charakteren alle nochmal ausgedruckt, und halt in jedem Frame mussten die halt angepasst werden. Und am Ende siehst du in diesem Making-of-Video, wie so ein im Zeitraffer dieser, also siehst du so Action-Szenen und du siehst, wie die halt so aufgebaut wurden, was geändert wurde. Und da gibt es ja zum Beispiel eine Szene, in der der Affe gegen die eine Schwester kämpft auf einem Schiff, was sich auch noch bewegt, und drumherum sind auch noch Wellen. Und das Schiff besteht ja auch noch aus so Blättern. Das heißt, es stäuben auch noch so Blätter nach oben, dann rollt sich jemand ab und so weiter. Das wurde alles in rüdiger, mühseliger Kleinstarbeit aufgebaut. Und das gibt es irgendwie gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da, also vor allem, als ich das Video gesehen habe, aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Dieser Kampf gegen diesen Skelettkrieger, dieses Skelett ist übermenschengroß. Also unfassbar, was für Technik, wie sie das bewegt haben, das gibt's gar nicht irgendwie. Trotzdem halt für mich so ein bisschen die Frage, ist es der Aufwand wert oder wie weit muss das in die Bewertung des Films mit einfließen, den wir hier gesehen haben? Denn ich muss sagen, ich finde, das ist ein richtig schöner Animationsfilm, der sehr, sehr düster ist bisweilen, der aber auch eine sehr starke so Videospiel oder so Grimmsche Märchenhandlung hat, wo einfach Dinge dann definitiv irgendwo sind, weil die da sein sollen. Und das finde ich ist ein bisschen schwierig. Ja.
Ja, das sehe ich auch so. Das war eigentlich ganz komisch, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Film hat alle Zutaten für wirklich einen grandiosen Animationsfilm und ist doch keiner irgendwie. Mhm. Also echt diese Animationstechnik, das wusste ich auch nicht, dass das Stop Motion ist oder was auch immer. Das ist wirklich allererste Sahne und die Settings sind halt auch wunderbar, sind detailreich und kreativ ohne Ende. Und die Geschichte klingt auch erstmal nicht schlecht. Also oder zumindest ist es halt dieses typische Kinderabenteuer, sage ich mal. Kind wird irgendwie durch Schicksal oder irgendwas zum Helden, was auch immer. Warum kam dieser Film bei mir nie so richtig an? Ich glaube, es liegt an der Art und Weise, eben wie dann die Geschichte erzählt wird oder beziehungsweise wie sich dieser Film verkauft. Aber ja, sagt ihr erstmal, was ihr so denkt.
Ja, ich finde, stimmt gar nicht. Im Pankas sagt man ja, ich fand, glaube ich, oder ich fand. Das müsste ich eigentlich sagen. wenn du nicht mal vorher irgendwo im Facebook-Chat erwähnt hättest, dass das Stop-Motion ist, hätte ich es nicht geschnallt. So. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schön, dass sie sich die Mühe gemacht haben, aber ich finde, der Film hat nichts von der Magie, von die sonst solche sehr, sag ich mal, analog gemachten Filme haben. Ich habe jetzt erst Anfang des Satzes vergessen. irgendwie fehlt das. Es wirkt am Ende doch alles rein digital und das ist schön und es ist auch kreativ und die Orte sehen toll aus. Dennoch, aber ich habe da die Magie trotzdem nicht gespürt von diesem Handgemachten. Was die Handlung angeht, die ist eigentlich, ich musste sie mir nach dem Film nochmal durchlesen, weil die ist eigentlich nicht so komplex, aber ich habe es irgendwie doch nicht ganz verstanden. Also irgendwie war ich bei dem Film hauptsächlich Zuschauer. Irgendwas stimmte nicht. Also ich finde, es gab ganz viele tolle Momente, gerade am Anfang, wo der Junge dann mit seiner zweiseitigen Charmisen auf diesem Marktplatz spielt. Da hatte mich der Film kurzzeitig richtig drin, da hatte ich richtig Spaß. Das fand ich ganz toll. Also es war wirklich schon dieses, was man sich eigentlich erhofft, so von so nur einer Art Kinderfilm, so magische Momente, die einen so ein bisschen bezuckern. Das verlief sich dann aber irgendwie in dieser Odyssee, die dann Kubo durchlaufen musste. Und ich weiß nicht genau was. Ich habe auch Schwierigkeiten, das genau zu beschreiben, was da ist. Ich bin am Ende aber rausgegangen mit ein bisschen flauen Gefühl dann leider.
Ja, jetzt sprecht da schon genau die richtigen Sachen an, wie man es von professionellen Kritikern zu erwarten hat.
Schlagen die richtigen Seiten an,
ja. Naja, ich fand, ja, erstmal visuell, es ist schon hammerkrass. Ich fand, es sah hammergut aus und es hat auch richtig Spaß gemacht. Es war irgendwie so ein schöner, warmer Film eigentlich doch. Und ich muss auch sagen, ich war beeindruckt eigentlich von der Grundaussage und halt einen Kinderfilm zu machen, wo es eigentlich wirklich hauptsächlich dann um den Tod und Verlust geht und wie man damit irgendwie umgehen kann und sollte. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema für Kinder, gerade in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich sich selten eigentlich wirklich über Tod unterhalten wird und bei Kindern eher dann so, ja, Oma ist jetzt halt weg, so irgendwie dann ausreichen soll. So, das finde ich erstmal cool.
Die ist jetzt
cool,
halt nicht
insofern,
mehr da. Die ist,
Papa wohnt jetzt da.
Das fand ich schon cool, aber ich muss auch sagen, dieser Abenteuerplot, der war schon echt ein bisschen sehr lame dann leider. Also hat mich sehr an Finding Dory irgendwie erinnert oder halt ein schlechtes Computerspiel halt. Ja, die gehen, ja, wir müssen das und das suchen. Weißt du, wo das ist? Nee, ich auch nicht. Ah, guck mal, hier ist es. Ja, na gut, dann jetzt aber weiter. Ja,
ganz genau.
Und das nervt halt total. Und was so dieses überpolierte des Visuellen, was du angesprochen hast, Max, finde ich auch so ein bisschen, weil das ist einfach unnötig und da finde ich es vor allen Dingen witzig, dass dieser Film hat ja auch so diese Meta-Ebene, dass halt auch Kubo selber ja irgendwie mit Origami Papierfiguren selber so animiert, quasi irgendwelche Sachen animiert und da ist ja die Aussage einfach, so ein Kind braucht nur ein Stück Papier und dann kann es daraus was basteln und das ist dann eine Geschichte. So, und das reicht.
Ja.
Und gleichzeitig betreiben die aber einen Höllenaufwand, dass es alles möglichst gut und poliert aussieht. So, das habe ich nicht so ganz verstanden auch und das hat's auch nicht gebraucht. Und aber es waren wirklich sehr schöne Szenen drin, Aber dieser Film wäre grandios gewesen, wenn er es geschafft hätte, wirklich Spannung aufkommen zu lassen. Und das schafft er aber eigentlich zu keinem Zeitpunkt.
Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen am Pacing, weil irgendwie ständig, aber wirklich ständig halt die Handlung unterbrochen wird mit so Szenen, in denen es dann nur um Humor geht oder nur darum geht, einen Charakter mal zu erklären oder mal neu einzuführen. Aber die Handlung an sich kommt dabei immer zu kurz. Ihr habt das alles schon erwähnt, es ist dieses Station abarbeiten, was wir alle nicht so mögen. Halt so Mission 1, 2, 3, dann Endboss. So. Und ja, und was aber auch noch dazu kommt, ist auch, glaube ich, die Backstory. Da ist nicht genug dran. Also die konstante Frage war für mich eigentlich immer, warum? Warum genau ist der Großvater böse und warum will er das Auge? Ja. Was ist hier nochmal der eigentliche Konflikt? Ja. Und was ist vielleicht auch der innere Konflikt in Kubo? Ich glaube, der hatte keinen. Also ich hab's nicht ganz halt, genau. Halt, der Film hat mir das nie so richtig schmackhaft gemacht, was er überhaupt sein will. Und ja, klar, am Look kann man nichts kritisieren, aber am Rest eigentlich dann leider doch relativ viel.
Ich glaube, es ist ein richtig guter Punkt, weil ich habe den Konflikt, und das meine ich wirklich, ich musste mir die Handlung nochmal durchlesen, weil ich nicht wusste, was The Big Buzz about war. Also ich habe es nicht verstanden, weil ich wusste nicht, was ist mit dem Opa los. Dann werden da immer irgendwelche so Lebensweisheiten rausgehauen, von wegen, ja, denn die Erinnerungen sind irgendwie das Wichtigste, was du hast, und dann aber irgendwie aber auch doch nicht. Also man hat da versucht, irgendwie noch so philosophischen Ansätze da irgendwie reinzubringen oder irgendwelche Aussagen zu treffen, die ich nicht verstanden habe oder die für mich zu oberflächlich waren. Das war für mich nicht stimmig.
Das ist irgendwie mehr ganz vieles. Na gut, Schein als Sein ist die Frage, weil sie eben sehr viel nicht getrickst haben, sondern sehr viel gebaut haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich so in ihre Welt verliebt haben, dass sie es dann nicht mehr für nötig gehalten haben, dem Zuschauer und auch dem Kind nochmal wirklich zu erklären, was die Motivationen der Charaktere sind und wie genau diese magische Welt funktioniert, wer hier was kann und warum. Ich finde, dass es trotzdem auf so einer emotionalen Ebene total stark funktioniert, manche Thematiken des Films, und eigentlich unfassbar düster sind für einen Kinderfilm. Also ich meine, wir haben ja bei Finding Dory das Problem mit sowas wie Umgang mit Alzheimer oder Vergesslichkeit ja schon gehabt, das ja hier auch am Anfang drin ist, als er seine Mutter da versorgt, oder Umgang mit kranken Verwandten, was ja schon total traurig ist. Dann ist es ja ein Film, der wirklich nicht nur wie Bambi um den Verlust der Mutter, sondern um den Verlust beider Elternteile geht, über lange Strecken, also nicht nur am Anfang des Films. So, ne? Das ist ja echt krass. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass hier irgendwann, auch wenn du ein feinfühliges Kind hast, das irgendwann echt anfängt zu heulen und dann nicht mehr bereit ist, sich das Ende noch anzuschauen, was da noch passiert. Also dann wirklich irgendwann so denkt, nee, also ich hab mir da auch wieder so, Stichwort, wenn wir Kinder hätten, überlegt, weiß nicht, also ein richtig junges Kind würde ich den nicht zeigen, den Film, das finde ich zu krass. Dabei finde ich es natürlich dann richtig geil, als diese Schwestern da das erste Mal auftauchen und so, glaube ich, von Rooney Mara gesprochen in so einer doppelten Stimme. Ja. Das fand ich richtig düster und das fand ich richtig geil. Ja. Auch also diese Idee, dass der Großvater dir das Auge raus, das zweite Auge stehen, wenn das eine Auge schon rausgerissen hat quasi, das ist auch wieder richtig wie bei den Gebrüdern Grimm. Also das ist wirklich einfach so brutal schon. Da wird ja auch, ich höre in letzter Zeit richtig viel Grimms Märchen, da wird echt jeder, einfach nur irgendwer sagt ein Pieps und dann direkt, okay, ich schicke meine drei Söhne für immer in den Wald. Das ist echt so einfach scheißegal. So, okay, ich hack meiner Tochter den Arm ab, so, wenn ihr das sagt. Und das finde ich natürlich stark. Aber die tatsächlichen Erklärungen, ne, also das am Ende kommt ja dann so ein bisschen raus, und aber dann fragt man sich, okay, also der Großvater will Kubo jetzt das Auge stillen, damit Kubo blind ist, sonst kann er nicht in den Himmel und mit ihm da leben. Der Großvater ist auch blind. Aber die Schwestern waren doch gar nicht blind. Warum konnten die denn im Himmel leben? Und dann ist halt auch so, okay.
Aber die hatten Masken auf.
Ja, wo ist irgendwie, wir brauchen diese Rüstung, wo ist sie? Und dann gucken sie wirklich, ja, sind auf diesem Schiff, gucken nach unten und dann, ach, da ist sie jetzt. Und dann gibt es auch diesen Kampf gegen dieses Skelett. Und das ist eben so eine sehr starke Videospiellogik. Und das macht nicht so Spaß. Warum die Handlung aber oft so stoppt, um, glaube ich, Exposition zu betreiben, ist dann der Machart wiederum geschuldet, dass es doch Stop-Motion ist. Bei Stop-Motion kannst du nicht so eine, weiß nicht, Verfolgungsjagd durch einen Dschungel oder sowas inszenieren, weil du nicht so viele Sets hintereinander aufbauen kannst. Ne? Deswegen spielt der Film, wenn man mal drüber nachdenkt, echt immer nur so an so einzelnen Orten. Eine Sache, die ich nur noch sagen will, was ich ganz cool finde, ich finde es ganz geil, dass der Film mit Exposition so umgeht, durch diese Origami-Figuren, die Kubo so tanzen lassen kann. Also ich finde, das ist so eine sehr spielerische Art, die Hintergrundgeschichte zu erklären für den Zuschauer, weil Kubo das eben selber auch macht auf diesem Marktplatz. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, genau, ich habe da auch, da sind schöne Thematiken drin und so weiter, aber so ein richtig eine spannende Handlung und eine interessante Welt ist es dann doch irgendwann nicht geworden, weil da zu wenig Fleisch ist eigentlich hinter der ganzen Geschichte.
Ja, ich denke, das ist, es hat ich denke auch zu wenig untermauert irgendwie in einer richtig konsistenten Story, denn es ist wirklich mehr Emotionskino und wir leiden mit, wir sind traurig, wenn wir Kubo sehen und über die Geschichte nachdenken und sein schlimmes Schicksal, den Verlust der beiden Eltern, aber es ist dann eben doch zu viel Gefühl, was bei mir abgefragt wird beim Zugucken und zu wenig dann eben das Brain dann auch und dass ich da irgendwie involviert bin und das macht den Film nicht schlecht. Es ist schon ein toller Film, finde ich. Aber ja, mit einem kleinen Minus einfach. Oder
also
mittleren.
Ich kann dem Film das schon echt ziemlich verzeihen, weil es halt, ja, es ist halt trotzdem noch ein Kinderfilm und hat ja auch was sehr, so, Christian hat es, glaube ich, gesagt, sehr Märchenhaftes. Und da kann ich das schon, denke ich, soweit verzeihen. Und es ist immer noch ein besserer Kinderfilm als manche andere. Also ich muss. Für mich war am Ende einfach so ein Gefühl, das war einfach ein schöner Film. So schwer es mir auch tut, halt auch mal sagen, ja gut, dann, was weiß ich, warum der Opa, der ist halt böse gewesen, so weiß nicht. Ich kann das im Kinderfilm besser verzeihen, als wenn es irgendwie Apocalypse bei den X-Men ist, der auch einfach nur böse ist. Klar. Und aber irgendwie da soll man sich dann auch.
Eine Frage an euch kurz. Was habt ihr von diesen beiden Charakteren, von dem Affen und dem Käfer gehalten? Er wurde ja gesprochen von Matthew McConaughey und Charlize Theron, die das beide unglaublich gut gemacht haben, fand ich. Also die Leistung war da super. Ja. Ich fand diesen Affencharakter echt ziemlich cool, aber bei Matthew McConaughey's Käfer-Samurai dachte ich mir die ganze Zeit, ich weiß, was für eine Art Charakter ihr bauen wollt, aber so richtig geil finde ich den nicht. Habe ich mir immer so ein bisschen gedacht. Nur kurze Frage.
Ich fand den Käfer jetzt für sich genommen auch nicht so prickelnd, aber ich muss sagen, die beiden Charaktere zusammen quasi haben sehr gut funktioniert. Also so diese Beziehung von dem Affen und dem Käfer. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Satz gerade sage. Aber die Beziehung zwischen dem Affen und dem Käfer, die fand ich sehr gelungen.
Mir vielleicht ein bisschen zu schematische Charaktere. Also einer immer ernst, einer immer lustig. Und also aber von der Synchronarbeit großartig. Auch hier Art Parkinson, der Kubo spricht. Ganz großes Lob an die Synchronsprecher.
Das ist der hier Rickon Stark von Game of Thrones übrigens, für unsere Nerds. Von mir gibt's 7 von 10 Punkten für Kubo. Ich finde aber auch einfach vor allem für diesen Aufwand, der da betrieben wurde. Oder ich gebe mal sogar 7,5. Ich finde es ein schöner Film, aber ja, hätte auch ein großartiger Animationsfilm werden können. Ich hatte so ein bisschen gedacht, vielleicht wird das der nächste Drachenzähm leicht gemacht 2, der immer noch einen Platz in meinem Herzen hat. So gut finde ich ihn nicht, aber ich finde schon für Animationskino kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Vor allem für so ein Studio, was noch nicht so groß ist und wo man so viel Aufwand in einen Film steckt.
Ja, im Abspann gab es ja dann auch schon ein paar von diesen Behind-the-Scenes-Bildern so anzugucken. Die haben ja auch schon so ein bisschen angezeigt, wie dann dieses riesige Skelettmonster zum Beispiel gebaut wurde. Und da habe ich echt nochmal aufgehorcht und so gesagt, Moment mal, das ist ja geil. Aber ich wünschte, ich hätte beim eigentlichen Film auch mal so reagiert. Gesagt, ich bin dem nicht so positiv. Ich kann das dann nicht unbedingt so dolle verzeihen. Ich gebe mal 6 von 10 Punkten.
Das kleine Produktionsfilm-Team, was für 60 Millionen Dollar einen Film gemacht hat. ist er tatsächlich finanziell mehr oder weniger gefloppt, hat irgendwie wohl nur irgendwie knapp 70 eingespielt oder so, was bitter ist. Von mir gibt's auch 7 von 10 Punkte. Ich finde, das schon insgesamt gelungen ist, eigentlich trotzdem ganz schöner Film, schönes Märchen, wenn man so will, und da hat man keine schlechte Zeit, das ist nicht vertan.
Du bist noch nicht, Schließe ich mich an. Von mir gibt's auch 7,5 von 10. Es schwingt schon schwer mit, so dieses, dass man, während man das sieht, sich wirklich denkt und einfach weiß, das hätte so geil werden können. Ja.
Aber ist es halt nicht. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt Max Ohl in die Schuhe schieben muss, weil eigentlich ist Malte der Kandidat, aber ich hatte mir geschworen, beim nächsten Mal spreche ich es an. Das sage ich so seit 100 Cast ungefähr. Du hast gerade gesagt, irgendwie 7 von 10 Punkte. Aber es heißt Punkten.
Ja.
Ich weiß nicht.
Wieso sagst du auch, jemand hat 4 Punkte?
Nein, aber von 10 Punkten.
Und ich glaube, es geht einfach beides, oder? Ich gebe sie.
Nee, ich habe heute zum ersten Mal Punkte gesagt, weil ich glaube, dass das richtig ist.
Na gut,
ist.
Wenn ihr wisst, wie man das richtig sagt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de oder eure Meinung zu Kubo and the Two Strings. Und wir kommen zum nächsten Film, Before the Flood.
After the Flood. Before the Flood. Schöner Tag.
After the flood. Before the flood. Hey, geht woanders beachen, ihr Penner. After? Before. Ah, Barkeep, noch ein Bahama Mama bitte. Mit viel Mama, wenn du verstehst, was ich meine.
Before the Flood ist ein Dokumentarfilm über den Klimawandel. Regie geführt hat Fisher Stevens, aber der Name, der natürlich als erstes mit dem Film in Verbindung gebracht wird, ist Leonardo DiCaprio. Und ja, der ist natürlich nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern der hat den Film auch zusammen mit Stevens und noch ein paar anderen Leuten, Brad Ratner unter anderem, produziert. Martin Scorsese, Executive Producer. Wow. Interessant ist noch zu erwähnen, dass der Film lange Zeit kostenlos zu sehen war, zum Beispiel auf YouTube. Es soll also suggeriert werden, dass es hier primär nicht um Geld geht, sondern eben dann um, ja, ehrliche Aufklärungsarbeit. Vielleicht Aufklärungsarbeit, worüber? Na, den Klimawandel. Der existiert nämlich doch, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Aber vor allem hat er wohl hammermäßig beschissene Konsequenzen für die Menschheit. Und um die aufzuzeigen, ist dann DiCaprio 3 Jahre lang an alle möglichen Ecken und Enden der Welt gereist, um halt dort die Einwohner, also die Betroffenen, zu Wort kommen zu lassen. Außerdem zu Wort kommen unter anderem Barack Obama, der Papst und Elon Musk, die 3 von der Tankstelle. Ja. Neben Problemen geht es dem Film aber auch um Lösungen. Er hat eine klare politische Agenda, er will wachrütteln, er will verändern. Hat der Film auch euch mit neuen Erkenntnissen wachgerüttelt oder mit Altbekanntem eingeschläfert?
Genau, denn du hast ihn gar nicht gesehen und dadurch habe ich jetzt am Anfang einen Film zusammengefasst, den ich nicht gesehen habe und du jetzt einen, den du nicht gesehen hast. Ganz schöne Arbeitsteilung eigentlich. Before the Flood, also es ist so ein bisschen so ein Conundrum, wie sagt man auf Deutsch, für mich.
Zwickmühle.
Conundrum.
Zwickmühle. Nee, das Problem ist folgendes, dass ich mir einerseits denke, ja okay, warum muss denn jetzt wieder so ein Klimawandelfilm irgendwie so billig sein, Sachen erklären, die ich schon kenne, warum muss wieder ein Celebrity in der Hauptrolle sein? Ich hätte mir das auch so angeguckt, aber das stimmt nicht. Alle Klimawandelsachen, die ich gesehen habe, waren alle, das andere war der mit Al Gore und das andere war diese Serie, wo diese anderen Celebrities über Klimawandel geredet haben. Ja. Und sonst habe ich mir noch nie irgendwas über Climate Change angeguckt. Also ich bin genau diese blöde Zielgruppe, die so denkt, ach, Leo macht einen Klimawandelfilm? Ah, dann gucke ich den. Und dann sitze ich da und denke mir so, wie geht der wieder nur um Leonardo DiCaprio. Also, und ja, er reist dann an die ganzen Orte der Welt. Man merkt ja am Ende, dass es dann auch für diese UN-Rede ist, ne? Also dass er da dann nochmal alles reflektiert. Und da finde ich das halt ganz cool. Er macht es ja auch nicht nur, um diesen Film zu machen, sondern in seiner Rolle als UN-Botschafter eben da gegen den Klimawandel. Und ich habe ein paar interessante Sachen gelernt, zum Beispiel, dass Koch auf Englisch Coke ausgesprochen wird. Das fand ich interessant. Und dann habe ich mich gefragt, warum kommt Leonardo DiCaprio eigentlich immer so unsympathisch rüber? Ich meine, der ist so, der will irgendwie was gegen den Klimawandel machen, wirkt immer wie der größte Arsch. Dann habe ich mich gefragt, warum muss DiCaprio vor der UN eigentlich so eine Rede vom Blatt ablesen? Der ist doch Schauspieler oder nicht? Ich kann den nicht einfach auswendig lernen.
Nee. Kritik auf hohem Niveau.
Nee, ich fand, es gab interessante Einsichten, weil es geht ja nicht nur um so einzelne Punkte. Es geht darum, wie werden Leute betroffen vom Klimawandel. Da siehst du, weiß ich, Leute in Kiribati zum Beispiel, deren Inselstaat untergeht. Aber du siehst eben auch diese Frage, die ja wirklich interessant ist. Was sollen jetzt eigentlich diese Schwellenländer tun, wie Indien oder wie China? Ne? Da sagt der Westen dann immer, also ja, ihr müsst jetzt alle auf regenerative Energien setzen und die denken sich, fickt euch, ihr habt den Planeten schon zugrunde gewirtschaftet und wir sollen jetzt direkt diese teuren regenerativen Energien in die investieren. Dann lernt man da, die machen es doch. Also das fand ich ziemlich interessant. Was ich eigentlich auch ziemlich geil fand, obwohl ich nicht weiß, wie viele so Klimawandelkritiker es jetzt hier in Deutschland noch gibt. Das ist in den USA ja immer noch ein großes Phänomen, jetzt auch wenn man sich Donald Trump anguckt. Ich fand es interessant, dass dann einer gesagt hat, these folks, they know they don't have to win a scientific debate, they just have to divide the public. Das, dieser Satz hat irgendwie bei mir so richtig eingeschlagen. Also, dass die ganzen Ölfirmen oder die Firmen, die eben für die der Ölabbau wichtig ist, dass es für die eigentlich nur wichtig ist, dass es Politiker gibt, die das einfach leugnen oder Wissenschaftler, die das leugnen, ohne irgendwelche Argumente, einfach nur damit ein paar Leute in der Bevölkerung denken, ja nee, dann gibt's das wahrscheinlich nicht. Und dann gibt's schon eine Debate und dann ist es unklar in der Öffentlichkeit, ob es das gibt oder nicht. Das fand ich interessant. Ich finde, man kann den sich ganz schön angucken, aber er tanzt auch dann auf so vielen Hochzeiten und packt kein Problem so richtig an, ne? Also, es ist ein ganz netter Film.
Ja, Ich muss schon dem Film so ein bisschen vorwerfen, oder weiß nicht, ob ich das dem Film vorwerfen will, aber ich muss schon sagen, dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gelernt habe, was ich nicht eh wusste. So. Es ist natürlich trotzdem irgendwie in diesen Zeiten ein wichtiger Film und ein richtiger Film. Machart, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer eher problematisch, wenn so irgendeine, im Grunde genommen eigentlich unwichtige Person, in dem Fall Leonardo DiCaprio, dann so im Vordergrund steht, so weil ich nicht, weiß nicht, ich brauche es, wenn ich irgendwo eine riesen Ölsand, was weiß ich was, Raffinerie gezeigt kriege und aus dem Hubschrauber gucke mit der Kamera und sehe, wie riesig das ist, dann brauche ich das nicht noch, dass dann noch Leo sagt, wow, it's huge. Mhm. So, ja, gut. Er hat offensichtlich auch Augen, der Mann. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich finde es, also dieser Aspekt westliche Welt und Entwicklungsländer ist auf jeden Fall sehr hochinteressant, weil da ja auch das Geile ist, dass quasi man hier aus dem Westen dann rüberruft, ja, nee, ihr müsst alle irgendwie nur Windräder und Solar bitte, sonst wird's ganz übel. Und aber selber noch nicht damit aufgehört hat. Mhm. So, also weil wenn von mir aus Amerika, da ist ja eh noch ewig hin, wahrscheinlich passiert es jetzt nie mit Trump, wer weiß, aber so selbst in Deutschland ist halt, ja, solange wir hier nicht alles auf erneuerbare Energien haben, dann brauchst du auch auf überhaupt niemanden mit dem Finger zeigen. So, keine Ahnung.
Jo, ey, aber ich glaube halt, dass die natürlich, die appellieren an die Schwellenländer, sind ja nicht die Ölkonzerne irgendwo, sondern oder die Kohlekraftwerke,
ja, aber schon die aus Deutschland. Regierung und so. Also das sind ja schon die
Sicherlich, ja, aber die Regierung sind, oder es ist jetzt natürlich auch nicht die deutsche Bundesregierung, die jetzt in Gänze sagt, macht mal alles schön weiter, wie es ist. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen diverser, auch wer dafür was spricht und wer gegen was etc. Beziehungsweise es geht natürlich auch darum, natürlich seine Gerätschaften zu verkaufen. Ja. Ne? Also es kam ja jetzt auch gerade heute raus, dass auf der Klimasitzung da irgendwie 45 Länder beschlossen haben, sie wollen auf jeden Fall nur noch auf regenerative Energien setzen, was schön ist, weil das hauptsächlich Länder sind, die auch vom, also die direkt wahrscheinlich auch schneller betroffen werden, ja, von irgendwie dem Ansteigen des Meeresspiegels und naja gut, das ist natürlich auch wieder ein Geschäft. Es ist alles schwierig. Für mich erstmal kurz nochmal zur Doku selbst. Ich finde, dass das schon ganz gut, das ist wie, aber es, weil man, das ist schon eine schöne Doku, wenn man davon nicht schon 10 gesehen hätte. Ja. So, und es ist halt wie immer auch so ein bisschen mein Problem. Es ist super, dass er sich da engagiert und so weiter. Es ist halt nur wie immer auch Preaching to the Choir, weil ich glaube, dass sich das wie immer keiner anguckt, der sich nicht, also das glaubt nicht, dass sich viele Leute das angucken werden und sagen, ja gut, oh, es gibt den Klimawandel wohl, ja, doch.
Das stimmt
so.
Schon.
Ja. Und das weiß ich immer nicht, inwiefern das dann bringt, so eine Doku für so viel Geld zu machen. Ich finde das selber interessant, ich gucke mir das gerne an, wenn er da irgendwie in Grönland steht und irgendwie mit der Messstation und dann weiß ich nicht, und dann mit irgendeinem Typen schnackt, der einfach sagt, ja hier, so und so ist das jetzt, so viel Eis war neulich da, jetzt ist es nicht mehr da, ist nicht so gut, ja, wahrscheinlich. Aber insgesamt, ja, wenn wir von der Machart reden, ich finde auch, es gibt so viele Shots, bei denen sich der kleine Mann denken könnte, jetzt will mir der freche Schauspieler erzählen, wie ich zu leben habe, dieser eitle Sack, der mir ein bisschen unsympathisch ist. Ich finde, er steht ein bisschen zu sehr im Fokus und stellt zu viele dumme Fragen irgendwie. Ich finde, dass der richtige Ton, für mich ist immer die Frage, wenn du so einen Film machst, muss er so gemacht sein, damit ich auch Gegner davon überzeugen kann, von der Ansicht, die ich habe. Und das schafft auch dieser Film nicht. Ich finde nicht, dass er den Ton trifft. Es ist mal wieder ein emotional aufgeladener Film für die, die eh schon wissen, wir sollten was tun für die Gesundheit dieses Planeten.
Was ist denn genau der Vorschlag des Films, was zu tun ist jetzt eigentlich, habe ich mich gefragt. Also die Staaten haben sich jetzt geeinigt darauf, weniger als 2 Grad zur Erderwärmung beizutragen, aber es gibt so viele so kleine Lösungen, da darf Elon Musk mal von dieser Gigafactory oder wie das heißt, zur Batterieproduktion, was ich total interessant fand auch, dachte so, ach guck mal, Elon Musk, weil ich bin nicht den ganzen Tag auf Reddit, ich weiß nicht so viel über Elon Musk, aber
ich bin nicht auf Reddit, ich weiß alles über Elon Musk.
Und das fand ich interessant, na klar, mal guck mal hier rein, ach guck mal, der Papst darf dann zwar nichts sagen, aber gut, da ist er, so, warum auch nicht. Also ich fand dann so, da am Ende kommt dann nochmal eben die Frage, ja, pass auf, was ihr kauft und so weiter, und man hat halt immer noch das Gefühl, ja, es ist eher so für die Amis. Ich fand's eher so, was ich eigentlich am witzigsten fand an dieser Doku, ist, dass du halt, weiß ich nicht, siehst, wie da irgendwelche Felder in Indien komplett überschwemmt sind oder irgendwelche Inseln da im Meer versinken und du dann siehst, warum eigentlich, warum passiert das eigentlich, wo kommt ein Klima her? Ach ja, weil die Leute Doritos essen und Mac and Cheese. Weißt du, so, ihr da drüben nämlich, ja, Amis, so. Das ist so wie diesen Marken halt, ne? Aber was sind denn die Sachen? Also was würdet ihr sagen, was habt ihr jetzt habt ihr was mitgenommen? Denn ich habe mir trotzdem am Ende dann überlegt, haben wir eigentlich Ökostrom hier in der Bude? Ich weiß es gar nicht. Also zum Beispiel solche Sachen so. Aber was soll man denn machen? Was schlägt denn der Film vor?
Ja, irgendwie, also eine große ist ja der alte Hut mit diesem Palmöl.
Ja, stimmt, das fand ich auch nochmal, das nochmal eine Note to Self so ein bisschen.
Das war ja vor zwei Jahren oder so schon mal ein Riesenthema so, oder als es so aufkam, dass das irgendwie eigentlich auch so richtig, richtig scheiße ist. Und dann halt so diese klassischen Sachen, halt irgendwie, ja, Fleischkonsum minimieren, was weiß ich was, vor allen Dingen Rindfleisch ist halt mega kacke und so, weiß man ja auch alles. Aber da finde ich's, diese Art von Aufruf in diesem Film finde ich ein bisschen problematisch, weil der Film dir auf der einen Seite so sagt, ja, hier, guck mal, so und solange die Regierung einfach weiter so macht wie immer und diese ganzen Konzerne nicht eingeschränkt werden, werden hier 70.000 Tonnen Öl aus diesem Sand gekocht pro Stunde. Ja. Und dann zwei Szenen später sagt irgendwer, ja, wenn ich mal einen Grünkernbratling essen würde, dann ist so auch schon mal was getan. Und ich denke mir so, ja, ich meine, natürlich ist es richtig und man sollte Fleischkonsum minimieren, auf jeden Fall. Also auch aus klimawandeltechnischen Gründen bin ich total dafür. Aber gleichzeitig braucht man sich auch nicht denken, dass damit das Problem gelöst ist. So, also.
Ja, das ist für mich immer dieses Problem. Man guckt, ich bin auch voll bei Hotte, man guckt sich diese Dokus an und dann denkt man sich wieder, oder ich denke es mir nicht mehr, aber das ist dann so gerne so ein Punkt, wo viele Leute dann sagen würden, ja stimmt, wenn doch alle einfach mal das machen würden. Dieser Tag kommt aber nicht. Ja. Das höre ich, seit ich auf diesem Planeten bin. So, das ist halt Müll. So, das funktioniert nicht und ich glaube das halt auch nicht, dass das, natürlich kann man immer sagen, so, ich mache das für mich im Kleinen und ich trage dann ja durch meinen Lebensstil das vielleicht auch nach außen und kann damit mein Umfeld beeinflussen. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Fair enough. Insgesamt finde ich, trägt der schon, aber was im Film rüberkommt, ist ja Fakt. Eigentlich müssen die großen Corporations einlenken und dass die halt einlenken, beziehungsweise damit die Politik auch wirklich resolut dagegen vorgeht, muss eigentlich der Wille im Volk da sein und die Erkenntnis. Und deswegen sind natürlich viele, gerade in Amerika, so bemüht, da die Bevölkerung aufzuklären, da Aufklärungsarbeit zu leisten, damit überhaupt diese Notwendigkeit mal erkannt wird. Und
aber da ist das Ding halt, was du vorhin gesagt hast, auch das wird dieser Film nicht schaffen.
Ja, das...
Tja, ich meine, es ist natürlich immer besser, was zu machen, als nichts zu machen. Aber ich stelle das natürlich...
Und es gibt auch nicht... Also es ziehen auch beide Argumente nicht unbedingt. Ne? Das heißt auch nicht irgendwie, wenn dann die Politik sich dafür entscheidet, weil es nicht nur noch auf regenerative Energien zu setzen, heißt auch nicht, dass jeder wieder irgendwie Rindfleisch essen kann den ganzen Tag oder sowas. Oder nur, wenn ich jetzt nicht mehr zu Meckes gehe, hilft das vielleicht auch nicht direkt. Aber ich glaube, man muss... Was ich gemerkt habe bei so Konsumismus oder Konsumkritik ist einfach, dass man wirklich mal anfangen muss, jetzt mit Ende 20 einfach mal Entscheidungen zu treffen und nach denen einfach mal zu leben, so bei so ein paar Sachen. So, ich kaufe, weiß ich nicht, manche Sachen nur noch lokal oder ich kaufe einfach manches Fleisch, esse ich nicht. So einfach diese gammlige Chicken-Scheiß, der da beim Netto steht, so das ohne mich, so ungefähr. Ne? Bei solchen Sachen. Und dann muss man wahrscheinlich einfach mal suchen, welche Verbände setzen sich denn dafür ein und die unterstützen. Vielleicht mal zu Weihnachten mal eine Spende hinschicken oder, weiß ich nicht, mal eine Petition mit unterschreiben oder sowas, solche kleinen Sachen so. Sollte sich vielleicht jeder nochmal Gedanken machen. Before the Flood wird das da nicht Leute neu erwecken, aber es kann, glaube ich, ein neuer Anstoß sein. Ich würde den jetzt nicht bewerten, weil nach jetzt künstlerischen Aspekten ist das irgendwie kein Film, über den man viel diskutieren muss. Es ist schön, dass sie den umsonst auf YouTube gestellt haben. Es ist schön, dass sich Leonardo DiCaprio, ob er will oder nicht, hier nochmal als Retter der Welt inszenieren kann. Ich finde es trotzdem schön, dass er sein Leben so ein bisschen dem Klimawandel widmet. Hat er auch bei seiner Oscar-Rede wie damals auch von mir schon prognostiziert und das angesprochen und kann man sich anschauen, man kann sich aber auch viel intelligentere Filme oder auch einfach nur Artikel durchlesen zu diesem Thema.
Ja, und da ist ja vielleicht auch, also schon alles dann, weil du das Künstlerische jetzt nochmal angesprochen hast, da ist schon alles gesagt, das ist eine Standard-Doku in der Hinsicht. Also da ist jetzt nicht, also der Dokumentarfilm wurde da nicht neu erfunden, sollte er ja auch nicht werden, also. Ja, braucht man nicht bewerten.
Ich finde, es ist ein bisschen, was als Message rüberkommt, fand ich ein bisschen ähnlich zu der Aussage, die wir bei 13th hatten, wie krass im politischen, also wie krass die Politik in Amerika und natürlich wahrscheinlich auch im Rest der Welt, aber wie stark doch von der Wirtschaft beeinflusst ist, gerade was so Lobbyarbeit angeht in den USA, ist ja wirklich unfassbar, wenn man sieht, was da für Summen an irgendwelche Kongressabgeordneten übertragen werden von Firmen. Das ist schon gruselig. Ja,
wahrscheinlich müssen dann einfach auch grüne Lobbyvereine einfach mehr unterstützt werden, so, ne?
Ja, klar.
Aber das war so ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich aus dieser Doku rausgehe mit so ein bisschen mehr Willen und Mut, an meinem Leben vielleicht auch was zu ändern, um zum großen Ganzen beizutragen. Bei mir hat es aber eher so eine Ohnmacht ausgelöst, von wegen, wahrscheinlich sind wir in 20 Jahren alle tot. Und die Leute, die darüber entscheiden, sind irgendwelche Leute, die in Amerika $200,000 pro Monat überwiesen kriegen von irgendwem anders. So, keine Ahnung. So, ja. Naja.
Ja, also weiß ich nicht, jeder Politiker, bei dem man das Gefühl hat, der duckt sich irgendwie nach der Wirtschaft, nicht wählen einfach bei der nächsten Wahl. Wenn ihr Before the Flood gesehen habt von und mit Leonardo DiCaprio, dann schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pengcast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getobt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ihr habt es gehört, ich bin krank und wer krank ist, der hat nur eine Wahl, wenn er wieder gesund werden will. Eine warme Milch mit Honig und Herr der Ringe, die Gefährten gucken. Ich hab's mal wieder gemacht. Yay, und ich muss sagen, danke. Alter, ohne Scheiß jetzt nach dem 5. Mal anschauen oder so. Ich glaube wirklich, Herr der Ringe, die Gefährten ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand's wieder so geil. Und ich bin
das ist ja auch geil.
Im Gegensatz, glaube ich, auch zu vielen Herr der Ringe-Fans, finde ich mit Abstand den ersten Film besser als die anderen beiden. Das ist, gibt oder unterschiedliche Meinungen und sowas. Natürlich sind die Schlachten größer in 2 und 3. Und die sind natürlich auch epischer, da ist es politischer und sowas. Aber diese Reise, ich finde das so geil, einfach bei Herr der Ringe, die Gefährten, dass du am Anfang da im Shire bist und dann kommen aber die Nazgul da rausgeritten aus dem Mordor, dann kommt diese Mucke. Das ist so eine geile Verfolgungsjagd. Das macht so viel Schiss, wie die da, als sie da auf diesem wo sie da Rast machen und die Hobbits machen das Feuer an, um was zu essen und dann kommen die Nazgûl unten mit diesen Schwertern da, da sind so geile Shots drin. Sachen, die mir aufgefallen sind, diesmal ist die Kameraarbeit völlig unkonventionell, wenn man sich das heute anguckt. Sieht ein bisschen Panne aus manchmal, aber im Herr der Ringe ist ganz viel mit so ganz weirden Kameraeinstellungen gearbeitet. Also das ist zum Beispiel, der Ring liegt auf dem Boden und dann wird von unten halt gefilmt, wie Gandalf den aufhebt oder sowas, ne? Oder Gandalf sieht man so von unten oder dann Bilbo so von schräg oben und sowas. Das ist ganz interessant. Es gibt natürlich höllische Effekte. Ich finde dieses, da habe ich auch bis heute nicht so ganz gepeilt, diese Szene, wo Galadriel dann so bekloppt ausrastet, die sieht so scheiße aus, wenn man die heute guckt. Aber ich hab's wieder, es wurde wieder so viel geflennt. Ich finde das so schön. Ich finde das in Details so geil. Was mir wieder aufgefallen ist, wo Gimli da nach Moria kommt, ne? Und sieht, dass Balin tot ist. Und dann da so hinfällt und anfängt zu heulen und sowas. Das, ich finde das so stark alles bei Herr der Ringe. Natürlich dann die Szene mit Gandalf da auf der Brücke von Khazad-dûm oder wie sie heißt. da Max und ich haben auch darüber geredet. Aber dann kommt diese Musik und Aragorn rennt weg. Aber du siehst, er will noch einmal so zurückgucken auf Gandalf und muss sich deswegen aber unter so zwei Pfeilen so in Zeitlupe so wegducken und dann gehen sie raus und alle sind am Heulen. Dann sagt er, wir müssen aber weiter, wir müssen in die Wälder von Lothlórien und so. Ich weiß nicht, also ich muss wirklich sagen, der erste Film auch mit dem Ende, wie der das Fellowship zerbricht, Boromir, eigentlich mit meinem Lieblingscharakter im ganzen Film.
Das Horn von Boromir.
Ja, dieses Horn of Gondor. Ich weiß auch nicht, ich muss wirklich sagen, Herr der Ringe, die Gefährte ist wirklich mein Feelgood-Film und ich glaube, besser als die drei Ringe-Filme hintereinander zu gucken, kann ich einfach dreimal den irgendwie schauen. Ich finde das einfach, muss man mal sagen, mega. Und ich hätte eigentlich Bock, ich weiß nicht, ob wir es nochmal schaffen, aber vielleicht könnten wir diesmal so vor Weihnachten mal so ein Herr der Ringe-Special machen und mal über die drei Filme nochmal
reden. Ich hätte irgendwie. Also für mich glaube ich auch, eigentlich drauf. Vielleicht auch wirklich mein absoluter Lieblingsfilm, glaube ich, aller Zeiten. Da habe ich damals auch zweimal im Kino geguckt. Der Hammer. Ja.
Also die Szene, wo Boromir abdankt, die ist schon einfach.
Das ist so verdammt episch und traurig und ja, das ist, oder? Hammer.
Ich liebe halt auch diese Szene, wo er den Ring will und dann haut Frodo ab und dann liegt er da, hat noch diese Blätter im Haar und im Maul und flennt und entschuldigt sich, weil er gerade gemerkt hat, was er getan hat. Also ich liebe solche Charaktere. Also ich glaube auch, je älter ich werde, desto mehr mag ich diese scheiternden Charaktere. Auch so Theon bei Game of Thrones oder sowas, die eigentlich so auch so Unsympathen sind. Ich mag die immer lieber, so merke ich, so solche Leute, so, ja. Ja, aber nee, mega.
Hast du den in Blu-ray-Quali geguckt oder DVD? Weil das ist ja, finde ich auch, da bin ich ja so ein bisschen, Blu-ray lohnt sich beim Herr der Ringe
auch
nicht.
Nee, ich hab das in Blu-ray-Quali geguckt, aber diese Standard-Edition. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Extended-Versionen, weil ich schon, ich meine, der ist schon 3 Stunden lang, der Film, und ich finde auch, der geht auch immer weiter. Ich finde das richtig geil. Also die Pace ist perfekt beim ersten Herr der Ringe-Film, weil der richtig langsam
anfängt. Das ist einfach ein richtiges Abenteuer.
Ja, wie geil das in Moria, aber egal, können wir nochmal in einem eigenen Cast drüber reden. Aber ich finde auch diese geilen Stationen und sowas, das ist alles mega. Also
Ey, ich schnall da jedes Mal ab, ey, wenn sie die Tür da sich da verbarrikadieren und dann kommen da die ersten Speere durch, dann schießen sie da durch die ersten Löcher.
Ja, das ist so geil, ey. Naja,
ey. So viel dazu. Und wie das, dann machen wir wirklich einen eigenen Cast drüber, weil ich könnte jetzt schon wieder
brechen alle Dämme. Cast von Helms Klamm.
Habt ihr noch was?
Ich hab kein Highlight. Ich habe gestern erfahren von einem Japaner, dass bei japanischen Telefonen, ich weiß nicht, ob es nur in Japan ist, automatisch, also bei den Smartphones, das Verschlussgeräusch, wenn man ein Foto macht, also dieses Kamera-Geräusch halt, dass man das nicht ausmachen kann, wusste ich nicht.
Das wurde in Deutschland auch mal diskutiert.
Ja, wegen den ganzen
Unterhosen-Fotoknipsen.
In der U-Bahn Schulmädchen und deren Rockfotografien oder so, ich weiß es nicht. Also fand ich ganz interessant. Ansonsten habe ich mir was Tolles eingekauft die Woche bei Rewe? Nö, ich glaube nicht. Also von mir diese Woche nur schmale Highlights, eigentlich keins.
Ich hab auch kein Highlight.
Alles klar, dann war's das für diese Woche. Wir hören uns wieder im 129. Pencast. Bis dahin findet ihr uns natürlich auf facebook.com/derpencast, auf Twitter @derpencast, und unsere Mailadresse ist podcast@drpeng.de. Und überall da könnt ihr uns auch anschreiben, uns loben natürlich für den Cast, uns kritisieren, eure Meinung zu den Filmen schreiben und so weiter. Wir wollten die Verlosung noch machen, ne?
Oder wir machen die nächste Woche. Wir machen eine Woche länger Verlosung.
Ja, würde ich sagen. Dann machen wir die Verlosung noch eine Woche länger. Wenn ihr eine DVD oder eine Blu-ray haben wollt vom Film Der Nachtmahr, den wir in dem letzten Cast besprochen haben, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de oder eben auf Facebook. Und darin müsst ihr einfach nur schreiben, seit wann ihr den Podcast hört und wie ihr den Podcast entdeckt habt. Das interessiert uns nämlich. Das waren auch schon ein paar echt interessante Antworten mit dabei. Und dann in den Betreff schreiben noch, ob ihr die Blu-ray oder die DVD wollt. Genau, sonst findet ihr uns auf patreon.com/derpencast. Da könnt ihr uns unterstützen. Und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn weiter. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.